Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Begegnung hatte Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. In Lukas 9, Vers 57 bis Vers 62. Der Text heißt, unterwegs wandte sich jemand an Jesus. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, nur der Menschensohn weiß noch nicht einmal, wo er sich zum Schlafen hinlegen soll. Einen anderen forderte er auf, folge mir. Der aber bat, erlaube mir bitte noch erst, meinen Vater zu beerdigen. Jesus erwiderte ihm, lass die Toten sich gegenseitig begraben, doch du geh und verkündige Gottes Herrschaft. Ein anderer sagte, ich will dir folgen, Herr, aber erst lass mich bitte Abschied nehmen von meiner Familie. Jesus erwiderte ihm, wer pflügen will, darf nicht nach hinten schauen, sonst ist er für Gottes Herrschaft ungeeignet. Totentanz war ein beliebtes Motiv der bildenden Kunst. Denn hier kam das Traurigste zusammen mit dem Lustigsten. Das Resultat der Katastrophe begegnete dem Ausgelassensten. Der Daseinsschmerz, der Daseinsfreude schlechthin. Nein, Tote tanzen nicht. Aber der Totentanz ist Darstellung des Sinnlosen und Unmöglichen, des Absurden und des Vergeblichen. Und genauso wenig können Tote ihre Toten begraben. Dieser Spruch aus Lukas 69 racht aus den übrigen Jesus-Worten heraus wie ein einsamer Felsen, ein schwarzer Felsen schwarzen Humors, wie die Jesus-Worte über Kamel und Nadelöhr, über Perlen vor den Säulen und platzende Weinschläuche dokumentiert er Jesu grotesken Humor. Nein, die Toten können sich nicht gegenseitig begraben. Wer sich solche Worte ausdenkt, wie Jesus es hier tut, der hat die Welt der sinnlosen, alltäglichen Anstrengungen hinter sich gelassen. Das Kreisen des Hamsters im Hamsterrad ist ein Bild dafür, Jesus will etwas grundlegend anderes. Das Hamsterrad bleibt leer. Die Tretmühle ist nicht mehr Bild für das Dasein. Das Reich Gottes, das er im Blick hat, ist aber auch keine ferne Märchenwiese, sondern der Inbegriff konstruktiver und ehrlicher Freundschaft, die freilich die Bereitschaft zum Mitleiden und Lastentragen einschließt. Die Radikalität dessen, was Jesus hier fordert, kennen insbesondere nach dem Zweiten Vatikanum höchstens noch Kartäusermönche und Kartäuserschwestern. Noch nicht einmal die Eltern beerdigen, das ist, wie es scheint, strenger an der Grenze zur Unmenschlichkeit. Ist nicht hier die rote Linie in Richtung Menschenverachtung überschritten? Wo bleibt hier der barmherzige Gott? So müssten moderne Menschen angesichts dieses Textes fragen, wenn wir uns nicht schon an derartige Jesusworte 2000 Jahre lang gewöhnt hätten. Wenn nicht Theologie immer wieder darin bestünde, Beschwichtigungen zu liefern. Denn am Schluss sagen die großen Volkskirchen, sonst könnten sie kaum Volkskirchen sein oder bleiben oder geworden sein, werde nichts so heiß gegessen wie gekocht. Es sei doch alles gar nicht so wild und gar nicht so ernst gemeint. Und immer wieder solche Beschwichtigung. Sie wird verwechselt mit seelsorgerlicher Zuwendung, ja mit Liebe. Christliches Leben stehe nicht unter dem Zeichen des Totenkopfes, der auf den Barockgemälden der heilige Bruno, Stifter der Kartäuser, in der Hand Brunos zu finden ist. Allerdings, wenn Jesus sagt, lass die Toten sich gegenseitig begraben, dann meint er kein Totenkopf-Christentum, sondern gerade das Gegenteil. Denn Totenkopf, das war SS. Es kann ja auch sein, dass der heilige Bruno den Totenkopf nur deshalb in der Hand hält, um ihn gleich danach im hohen Bogen wegzuwerfen. Jedenfalls Hamlet, Prinz von Dänemark, macht das so, nach dem mutmaßlichen Katholiken James Shakespeare. Es könnte ja sein, dass Jesu Wort nach Lukas 9 ein wesentlicher Beitrag zum abendländischen Verständnis von Freiheit sind. Denn die Freiheit von Sünde, Tod und Teufel, um die es Jesus geht tiefer als alle anderen Sorten von Freiheit, die im Warenhaus der Weltanschauungen angeboten werden. Jesus meint die Freiheit von der Summe der alltäglichen Verstrickungen, die uns doch nur hoffnungslos erpressbar machen. Er meint die Freiheit von den eigenen Süchten, von der Angst vor dem Tod und vom Tod selber. Der Weg eines Menschen könnte nach dem Entwurf Jesu ein fortwährender und konsequenter Weg in die Freiheit sein. Da steht die Grabinschrift auf dem Klosterfriedhof von Corvey. Der war halt schon eher geboren, um zu sterben, gestorben, um zu leben. An der Stelle des dumpfen Todeskultes steht die Feier der Osternacht, die das Urdrama der Befreiung, den Auszug aus Ägypten, besingt. Denn mit seinem Wort über die Toten, die ihre Toten begraben, verabschiedet Jesus sich grundsätzlich vom Reich des Todes. So wie eben auch St. Bruno nicht den Tod betrachtet, sondern dessen Markenzeichen links liegen lässt. Denn er hat das ein für alle Mal Bessere erwählt, das Leben. Denn er wurde gerufen und berufen vom Sieger über den Tod. Deshalb ist es Memento Mori, denk daran, du musst sterben, immer höchstens die Hälfte aller Weisheit. Aber wie sieht dann der Rest des Lebens aus, nachdem man diese entscheidende Freiheit erlangt hat? Man kann mit Kindern und Enkelkindern mit Hilfe kleiner Bauklötze große Türme, Kathedralen und Städte bauen. Man kann liebevolle Miniaturen in Handschriften anlegen, wie die Zisterzienserinnen von Wöltingerode ihre Zimelien. Man kann im Detail die Schöpfung liebhaben, wie meine Großmutter ihren Garten oder die Trappisten das Bier, ohne es selbst gleich trinken zu müssen. Aber was ist das für ein Leben, wenn es sich hier um Leben und nicht um Tod handelt? Vergessen wir nicht, Jesus sagt dieses auf dem Weg nach Jerusalem. In Jerusalem erwartet ihn der Tod. Aber danach geht der Weg weiter zur Auferstehung. Das christliche Leben ist also ein Leben mit Ziel, welches Ziel sich vom Tod grundsätzlich unterscheidet. Und das Ziel gibt die Würze. Das Ziel bestimmt den Charakter dieses Weges. Auf diesem Weg segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.